finde es cool, dass er dem Psalm eben sagt, oder die Überschrift ist von dem Psalm Lob für unseren Schöpfer und eben nicht die Lob von der Schöpfung. Ich werde dann noch ein bisschen auf das eingehen, warum das so wichtig ist auch. Ich will den Psalm aber nicht jetzt vorlesen, sondern ich will, dass wir ihn miteinander anschauen können, mit einem kleinen Film. Den gibt es ein paar Mal auf YouTube. Und ich möchte euch einfach bitten, dass ihr wie das Herz auftönt für Gott, der das alles gemacht hat und für das, was wir hier hören.
Staunen über Gottes Schöpfung. Aus Psalm 104. Preise den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, groß und erhaben bist du. Mit Herrlichkeit und Pracht hast du dich bekleidet. In Licht hüllst du dich wie in ein Gewand. Du Gott, bedeckest sie mit gewaltigen Wassermassen, wie mit einem Kleid. Selbst über den Bergen standen die Fluten. Doch auf deinen drohenden Befehl hin flohen sie, vor deiner Donnerstimme wichen sie schnell zurück. So kamen Berge empor, Täler senkten sich. Die Wassermassen aber zogen sich zurück an den Ort, den du für sie bereitet hattest. Eine Grenze hast du ihnen gesetzt, die sie nicht überschreiten dürfen. Nie mehr sollen sie zurückkehren und die ganze Erde bedecken. Auf Gottes Befehl hin ergießen sich Quellen in die Flusstäler. Zwischen den Bergen schlängeln sich ihre Wasserläufe. Sie tränken die Tiere des freien Feldes. Wildesel löschen dort ihren Durst. Da finden auch die Vögel ihre Nistplätze. Zwischen den Zweigen lassen sie ihre Stimmen ertönen. Von seinen Wohnungen in der Höhe aus bewässert Gott die Berge. Von der Frucht, die seine Werke hervorbringen, wird die Erde gesättigt. Gras lässt er hervorsprießen für das Vieh und allerlei Pflanzen für den Bedarf des Menschen, damit dieser aus dem Schoß der Erde sein tägliches Brot gewinnt. Er schenkt Wein, der das Herz des Menschen erfreut, Öl, mit dem er sein Gesicht pflegt, und Brot, das sein Herz stärkt. Auch die Bäume des Herrn trinken sich satt, die herrlichen Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Gott hat den Mond geschaffen zur Festlegung der Zeiten. Auch die Sonne weiß, wann sie untergehen soll. Du bestimmst, wann es finster wird, und schon kommt die Nacht. Geht dann die Sonne auf, so ziehen sich die Tiere wieder zurück und legen sich nieder in ihren Verstecken. Nun macht sich der Mensch auf und geht an seine Arbeit, an das, was er zu verrichten hat, bis zum Abend. Wie zahlreich sind doch deine Werke, Herr! Alle hast du mit Weisheit ausgeführt. Die Erde ist erfüllt von dem, was du geschaffen hast. Da ist das Meer, schier endlos groß und weit. Darin wimmelt es von unzählbar vielen Lebewesen, von kleinen wie von großen. Dort ziehen Schiffe ihre Bahn. Die Herrlichkeit des Herrn wäre ewig. Möge der Herr sich freuen an seinen Schöpfungswerken. Zur Ehre des Herrn will ich singen mein Leben lang. Für meinen Gott musizieren, solange ich bin. Möge mein Denken und Sinnen ihm gefallen. Ja, ich will mich erfreuen am Herrn. Preise den Herrn, meine Seele. Halleluja.
Als ich mich vor ein paar Wochen schon ein bisschen angefangen habe, mit dem Psalm 104 auseinanderzusetzen, habe ich gemerkt, es ist mir mega schwer gefallen, wie einen roten Faden da drin zu sehen oder rauszuholen, für nachher etwas zu sagen da. Ich habe gefunden, der Psalm, der redet ja eigentlich für sich. Und ich habe dann mal ein bisschen geschaut in meinem Kommentar, den ich habe, was dann sie so etwas sagen, was sie so etwas schreiben. Und dann habe ich gemerkt, aha, es hat ja eigentlich sehr viel mit unserem Leben zu tun, mit unserem Alltag, mit uns selber, mit dem, wie wir die Welt sehen. Und darum nehme ich jetzt ein paar Verse immer wieder ein bisschen miteinander zusammen und ein bisschen etwas rausholen und euch mitteilen, was mir dann so ein bisschen wichtig geworden ist. Der Psalm 104 ist ein Teil vom vierten Buch der Psalmen. Es gibt 5 Psalmbücher und das sind Psalmen 90 bis 106. Und in diesen Psalmen wird Gott immer als König und Herr der Welt und Herr der Völker beschrieben und angebetet. Und es war so schön, dass das Lied, das wir gesungen haben, «Du bist König, du bist Gott», das hat eigentlich genau das ausgedrückt. Und man sagt, denen sind so Lobpsalmen. Weil ihr wisst ja, es gibt auch Klagepsalmen und Kämpferpsalmen und so. Aber das sind wirklich ausgesprochene Lobpsalmen bei diesem vierten Buch. Und dieser Psalm da beschreibt Gottes Treue zu seiner Schöpfung, zu dir und zu mir. Und die Schöpfung beinhaltet eigentlich alle Lebewesen eben auch. Im Vers 1 bis 3 beschreibt ist so eine Bildsprache, die sehr so königlich und einfach majestätisch auch ist. Und mir ist dann so ein bisschen durch den Kopf, dass ja die Welt funktioniert nur wegen dem Majestätischen von Gott. Also, und dann habe ich so überlegt, was gibt es denn in unserem Leben, das so funktioniert? Und ich bin seit ein paar Jahren in der Wasserversorgung von Mettmistetten drin, also einfach in dieser Genossenschaft. Und immer an diesen Versammlungen, alle Jahre mal, habe ich mitbekommen, was das eigentlich heisst, eine Wasserversorgung für ein Dorf zu haben und was das heisst, an Arbeit, dass das alles schlussendlich funktioniert, dass wir den Hahn auftun können und das warme und kalte Wasser rauskommt. Und ich habe gedacht, ich bin mega dankbar für all die Leute und bis immer noch. Und immer, wenn ich etwas schreiben muss, schreibe ich mir, hey, danke für eure Arbeit, weil ich merke, das ist so viel Arbeit dahinter. Stellt euch mal vor, eine Weltstadt wie Tokio oder Los Angeles, was denn das für eine Organisation braucht. Was das für Intelligenz braucht, für Gedanken, dass das alles miteinander zusammenhängt, damit schlussendlich die Menschen leben können. Und dass alles immer funktioniert. Das ist eine riesige Organisation. Und jetzt die Welt, die Schöpfung. Und da kommt am Anfang eben das raus. Er hüllt sich in eine Majestät. Gott steht über allem. Er ist selber in einer unendlichen Pracht, in einer unaussprechlichen Pracht gehüllt. von Licht wie ein Gewand ist da vorher die Rede gsi. Und er ist ein Bild von absoluter Reinheit und Gerechtigkeit. Und jetzt wird nachher beschrieben, eben das Werk, das der Gott dann gemacht hat. Also alles übersteigt eigentlich das Denken. Und wir können es eigentlich auch nicht mit unseren Worten erklären, was er gemacht hat auf dieser Welt. Der Wasserkreislauf von unserer Erde zum Beispiel, nur schon das. Oder das Wachstum von allen Pflanzen und Geschöpfen. Es ist einfach unnachahmlich. Auch wenn es der Mensch immer wieder probiert und immer wieder Sachen macht, aber er schafft es eigentlich nie, das zu machen, was Gott macht. Oder gemacht hat. Gott, und dann Vers 4 noch, ist auch, Gott ist wirklich in allem drin. Er ist der Mitschöpfer, der Heilige Geist ebenfalls, Jesus auch. Es gibt ja einen Vers, wo das ausdrückt, dass wir haben die Welt geschaffen, heisst es dort. Es ist nicht nur einfach Gott als Schöpfer, den wir meinen, sondern es sind alle drei in dem Gott drin. Sie sind Lebensgeber. Dann 5 bis 9. In der Schöpfung ist alles perfekt eingerichtet. Also dort heisst, Grenzen in der Natur sind vorhanden. Und wenn es nur Millimeter oder Sekunden anders wäre, wenn unsere Welt sich zum Beispiel nicht so drehen würde, in dieser Geschwindigkeit, wie sie sich jetzt dreht, dann würde in Minuten alles kaputt gehen. Es hat alles seine bestimmte Bahn. Ich bin im Moment gerade so ein bisschen an einem Buch lesen vom Wurmbrand, ein Andachtsbuch. Der Wurmbrand war ein Märtyrer von Rumänien, also ein Pfarrer, der ganz viele Jahre ins Gefängnis musste. Und er sagt, eben, er hat alles seine Bahn. Er sagt zum Beispiel in der einen Andacht, Astronauten, die vom Mond auf die Erde zurückkehren, die erleben, dass das Raumschiff einer geraden, vorgeschriebenen Linie folgen muss, die nur ganz geringe Abweichungen zulässt. Eine größere Abweichung würde bedeuten, dass sie im Weltraum bleibt und verbrennen müsste. Also auch das, was dann der Mensch versucht zu machen. Es muss in einer Ordnung sein, sonst funktioniert das nicht. Und die Welt ist so. Sie ist in einer Ordnung, die einfach perfekt ist. Ich will jetzt da nicht auf das eingehen, was nicht mehr perfekt ist. Wir wissen, dass ganz, ganz viele Sachen schieflaufen und kaputt gehen. Auf das wollte ich gar nicht so eingehen heute, weil ich glaube, wir müssen wie eine andere Sicht haben auf das, was Gott wirklich alles perfekt gemacht hat. Alles in der Schöpfung hat seinen Platz. Und ich bin manchmal so fasziniert von den kleinsten Sachen in der Schöpfung und die Zusammenhänge, die es zum Beispiel gibt. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, im Moment in meiner Ausbildung als Floristin bin ich konfrontiert mit Botanik, die ich jetzt lernen muss. Und Botanik, habe ich gemeint, das sei dann so trockene Materie, oder? Aber ich merke, das fasziniert mich einfach nur. Also nur schon der Kreislauf vom Wasser in einem Halm von einer Pflanze, was das Blatt alles macht, was es für Schichten hat in dem Blatt, was es für Schichten hat in der Pflanze selber, in der Zelle selber. Es hat Bahnen fürs Wasser und es hat Bahnen fürs Nährstoff und Nährstoff und Nährsalz und so. Ich finde es einfach nur faszinierend. Und alles hat einen Zusammenhang, dass das nachher funktioniert. Oder meine Bienen, wo ich jetzt auch merke, ja, manchmal geht etwas schief. Ich habe mein Bienenhaus aufgegeben und habe jetzt noch zwei Völker bei mir im Garten. Und jetzt hat eben eins Buckelbrut gemacht. Und Buckelbrut bedeutet, dass Bienen, normalerweise machen sie eine flache Wachsschicht auf der Brut. Und jetzt haben sie angefangen, so buckelige Wachsschichten zu machen. Und an dem weiss man, die Königin ist nicht mehr da. Und das Reutmis war ein sehr grosses Volk gewesen. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt in der besten Zeit, wo wir Honig reinbringen oder Nektar reinbringen, jetzt funktioniert das nicht. Aber man kann wieder probieren, ein neues Volk dann machen. Also es funktioniert alles. Und ich weiss noch am Anfang, als ich angefangen habe, imkern, hätte ich einen halbstündigen Vortrag über die Bienen bringen. Und ich habe immer allen Leuten erzählt von dieser Faszination, weil ich finde es unglaublich faszinierend, ehrlich gesagt. Und so ist es ja in ganz vielen Sachen. Jemand anders, der Biologie studiert, der könnte wahrscheinlich auch begeistert von Sachen erzählen, wo die Natur wirklich alles vorhanden ist. Und das bringt mich auch auf einen Vers, den ihr alle sicher auch schon kennt. Das ist Römer 1, Vers 9, 19 bis 20. Sorry. Was die Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Denn seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und sein göttliches Wesen sind seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn nicht als Gott und brachten ihm keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken in nichts und in ihren uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Sie hielten sich für weise und wurden zu Narren. Heisst ja eigentlich, dass wir in der Schöpfung sehen können, hey, da ist ein Gott, der mit Weisheit, der mit Intelligenz quasi eine Welt geschaffen hat, die unnachahmlich ist. Es ist so, dass das Universum ist so gross, dass wir merken, Gott ist ja noch viel grösser. Und ich bin in dieser Vorbereitung habe ich mal mit dem Leander ein bisschen darüber geredet, so ein bisschen diskutiert. Er tut sich ja sehr viel mit so wissenschaftlichen Sachen auseinandersetzen, schaut viel Dokumentarfilm und hat mir jetzt gestern erzählt, dass es gibt ein Teleskop, ein Weltraumteleskop, ein neues, also vom Hubble-Weltraumteleskop habt ihr sicher gehört, das existiert ja eben nicht mehr, oder ob es nicht, es ist einfach der Nachfolger, es existiert noch, aber jetzt haben sie ein neues gemacht, das heisst James Webb-Weltraumteleskop und das tut mit Infrarot-Technologie quasi in den Weltraum raus schauen. Das Teleskop, das ist 1,5 Millionen Kilometer von der Welt entfernt, also von der Erde. Und jetzt, das ist im Dezember 2021 geschickt worden und ist am 24. Januar 2022 hat es quasi die Umlaufbahn erreicht, wo sie jetzt drin ist. Und von dort aus schaut sie jetzt eben mit Infrarotlicht raus. Und jetzt haben sie Galaxien entdeckt, wo nach ihrer Berechnung 15 Milliarden Jahre alt sind. Und haben gemerkt, kann gar nicht sein, darf gar nicht sein. Weil wenn es einen Urknall gegeben hat, dann hat dann ja noch gar nichts dürfen existieren. Und jetzt haben sie gemerkt, da existiert ja schon etwas, das ja noch älter ist. Und das ist jetzt so wie die Weisheit der Menschen, die wie zerbröckelt. Also sie merken, Gott kommt wieder rein. Es gibt noch eine Intelligenz, die noch mehr weiss und noch grösser ist. Es hat mich sehr fasziniert, das zu merken, Gott schaut schon, dass die Menschen schnallen, Gott existiert tatsächlich. Sie können es nicht. Genau. Und das gibt mir so eine Sicherheit, hey, Gott ist eine Sicherheit für uns. Er ist Realität. Er ist nicht einfach nur ein Hirngespinst, das sich Menschen ausgedacht haben. Dann der Vers. Was ich auch noch gemerkt habe, es gibt ja so apostolische Glaubensbekenntnis. Das heisst, und dort innen heisst, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Klingt das mal ein bisschen keuen? Hey, wir glauben an den Schöpfer, den allmächtigen Gott, der Schöpfer ist von der Erde und von dem Himmel. Und das heisst eben viel weiter, als wir sehen können. Und erstaunlich weit. Vers 10 bis 13. Da wird ja vom Wasser und vom Wasserkreislauf ein bisschen geredet. Und das habe ich schon ein bisschen angesprochen. Pflanzenphysiologie, das ist quasi der Lebenslauf einer Pflanze. Das ist etwas, was ich auch so genial finde. Und die Menschenphysiologie, dass eben das, der Lauf, der Wasserlauf im Mensch ja genauso faszinierend ist. Das ist göttliches Bewässerungssystem, sage ich dem. Dann ab Vers 14 wird so ein bisschen die Versorgung von der Natur sichtbar. Also, dort heisst es ja, dass Gott ja schaut, dass Tiere alles überkommen, was sie brauchen, dass Pflanzen alles alle überkommen, was sie brauchen, dass es Nahrung gibt für alles. Und es gibt Tausende von Pflanzen, die für unsere Gesundheit gut sind. Gott hat eine Welt geschaffen mit Farben und für unseren Genuss. Alles kommt aus seinen Händen. Und es ist entstanden, weil sein Herz und seine Seele und seine Gedanken das gegeben haben. Ich habe, das ist ein bisschen gewagter Satz, finde ich. Weil dann tun wir uns ja wie Gott so ein bisschen als wie ein Mensch vorstellen. Aber wir sind ja sein Ebenbild und wir haben Gedanken, wir haben das Herz und wir haben eine Seele. Und ich glaube, Gott hat auch eine Seele. Er ist nicht ein seelenloser Zustand. Und er ist absolut grosszügig. Und dass in den Pflanzen Heilstoffe vorhanden sind, das habe ich schon lange habe ich das gemerkt, das hat mich auch immer schon so fasziniert. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das Büchlein kennt. Haben wir gerade letztens auch in der Brocki bekommen. Krut und Unkrut. Das ist das Büchlein vom Pfarrer, Kräuterpfarrer Künzli heisst der. Und ich habe noch gelesen, dass ja der Kneipp, der war auch ein Pfarrer. Und in den Klöstern hat man ja, haben die Mönche, die haben früher auch ganz fest geschaut, was kann man eigentlich aus den Pflanzen machen, wie kann man Pflanzen brauchen, damit es für unsere Gesundheit gut ist. Ich habe dann so überlegt, wieso haben wir denn so viele Pflanzen, die uns so gut tun? Und habe dann gedacht, Gott hat ja wie bei der Schöpfung schon gewusst, dass die Menschheit einmal eben ins Negative hineingeht, krank wird auch. Also hat er schon von Anfang an solche Pflanzen gemacht, damit sie für unsere Gesundheit gut sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Adam und Eva im Paradies solche Pflanzen gebraucht haben. Dort sind sie einfach gesund gewesen, Punkt. Aber dort habe ich mir noch andere Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, wie haben denn die gegessen? Haben denn die gegessen? Haben sie gekocht? Haben sie müssen arbeiten? Das ist doch eine Frage, die wir nicht wissen, oder? In diesem Büchlein, er ist ja einer, der das sehr verfechtet hat. Er war einer, der wirklich Pfarrer war, aber auch gemerkt hat, die Leute auf den Bauernhöfen und auf den abgelegenen Häusern und Höfen, die kommen gar nicht zu einem Arzt, wenn etwas ist. Und er hat aufgrund von Sachen, die er gelesen hat, von den Mönchen, hat er gemerkt, da gibt es im Fall Pflanzen, die wir alle im Wald und auf den Wiesen und im Garten haben, das könnten wir quasi brauchen. Und es gibt ja heute noch, in der Drogerie kommt man vom Pfarrer Künzle eben immer noch so Tabletten über. Meine Grossmutter hat eben die immer gebraucht. Ich möchte euch vorlesen einen Text, den er geschrieben hat in diesem Büchlein. Die Heilige Schrift sagt, Gott hat die Wechsel heilsam gemacht. Ich bin schauen, ich habe den Vers nicht gefunden. Aber das will ich noch. Ich will ihn dann noch suchen. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe nicht gewusst, was ich eingeben soll, damit ich das finde. Der Prophet Isaias erhielt von Gott den Auftrag, dem kranken König Ezechias ein Feigenpflaster aufzulegen und Ezechias genas. Und dann, selbst den Tieren hat der Schöpfer einen Instinkt gegeben, der sie bei Krankheiten zu gewissen Pflanzen hintreibt. Hund und Katz nehmen Zuflucht zum Schließgras und Knäuelgras. Die Mäuse legen sich einen Vorrat an von Pfefferminzwurzeln. Die roten Ameisen pflanzen überall auf ihren Wohnungen den Thymian. Verwundete Gämsen wälzen sich auf dem Alpenwegerich und so weiter. Also das sind alles Sachen, die in der Natur schon passieren und wo wir merken, wir haben alles in der Natur. Es ist für mich auch wieder so ein, wir sind eigentlich schon beschenkt, oder? Dann Vers 8, 16 bis 18. Er hat eben den Tieren Zufluchtsort gegeben. Und Zufluchtsort der Tieren, die dienen auch den Menschen ja als Vorbild. Also nehmen wir mal an, den Wabenbau der Bienen, das Sechseck. Da weiss man in der Bau, also beim Bauen, dass wenn man etwas macht, das sechseckig ist, dass das am meisten Stabilität hat. Das ist abgeschaut von den Menschen von den Tieren. Dann auch, dass die Heilstoffe, die in den Pflanzen sind, das ist hier auch im Film, Weintrauben für den Wein. Da ist ja der Paulus, der am Timotheus schreibt. Ich hoffe, es ist nicht falsch. Und der sagt ja, trink ein bisschen Wein jeden Tag für deinen Magen, der krank ist. Also das ist auch etwas Gesundes. Oliven fürs Olivenöl, Getreide für unser Brot. Genau. Jetzt vom Schutz her noch. Wir bauen ja auch Häuser, damit wir geschützt sind. Und man könnte Psalm 91 lesen und dort merken wir, Gott tut uns auch einen Schutz quasi zusprechen, der von ihm herkommt. Nicht das, was wir nur für uns machen, ob der Tier nur für sich machen, sondern wir dürfen auch wissen, dass von Gott her ein Schutz kommt. Und dann bis Vers 23, also 19 bis 23, wo nachher von dem Schutz von Tag und Nacht, von der Erholung, die wir haben in der Nacht, die Tiere haben ihre Lebensaufträge, Aufgaben und das haben wir Menschen auch. Und ich habe es in diesem Film noch schön gefunden, dass eben die Realität auch ein bisschen gezeigt worden ist, von der Stadt. Wir sind da. Das ist nicht nur einfach die Natur und so schöne Naturbilder, sondern es ist wirklich die Realität von unserem Leben. Wir wohnen in den Dörfern, in der Stadt, Überbevölkerung und alles. Aber wir dürfen wie wissen, hey, wir haben den Schutz von Gott. Und er gibt uns Plätze, wo wir sein können. 24 bis 26 redet von der Weisheit, die alles quasi erdacht hat. Gott ist weise, Gott ist mit einer Intelligenz dahinter, die kein Mensch nachmachen kann. Das ist nicht möglich. Zum Beispiel gibt es 30'000 Äpfelsorten, habe ich gelesen. Das ist unglaublich, oder? Und das wissen wir von anderen Sachen, die auch so massiv voll sind. Und in dieser ganzen Vielfalt gibt es kein Chaos. Außer der Mensch geht da drin hinein. Manchmal gibt es darum Chaos, weil der Mensch die Natur braucht für den Egoismus, sage ich mal, für den Eigenen. Die Welt will uns einreden, dass wir quasi unabhängig sollen sein. Und das ist Vers, ja. Wir hängen aber eigentlich alle zusammen von Gott ab. Unser ganzer Organismus hängt von Gott ab. Der Organismus in der Natur hängt von Gott ab. Regen und Sonne sind da, damit alle gesättigt werden. Und Gott ist in dieser Schöpfung nach wie vor. Auch wenn wir meinen, wir müssen jetzt alles machen. Gott ist immer noch in der Schöpfung. Was siehst du um dich herum? Wie siehst du die Welt? Ich sage, das ist so eine Entzauberung der Schöpfung, die jetzt in Gang ist. Und die beeinflusst uns. All das, was wir hören und lesen, Klimawandel und weiss ich was, die beeinflusst uns, dass wir uns anfangen zu Sorgen machen, dass wir uns, also wir denken, wir müssen etwas machen, wir müssen etwas handeln. Aber in dem Innen redet uns Gott eigentlich ein, ihr müsst. Nicht redet Gott, redet der Mensch uns ein, dass wir müssen, wir als Mensch, wir müssen handeln. Wir sollen quasi selber machen. Und das lernen wir ja schon von ganz klein an, das verstehe ich auch. Das muss man. Wir haben einen Teil von unserem Leben, wo wir sagen müssen, wir müssen das selbstständig machen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, wir sind und bleiben abhängig von Gott. Das hört einfach nie auf. Gott erhaltet und versorgt seine Schöpfung. Immer. Er geht nicht einfach weg. Tina hat das vorher so gebetet. Da habe ich gemerkt, ja, das ist wahr. Gott geht nicht einfach weg. Er ist immer da. Der Psalmschreiber, wir wissen nicht, wer das ist, das steht da nicht, der ist sehr bewegt von dem, dass der Schöpfer Gott alles gut gemacht hat. Und darum kommt er dann in die Anbetung hinein. Und ich glaube, das ist das, was wir wirklich können. Tut mal euch das bewusst auch machen. Wenn ihr jetzt so Schöne seht, sagt nicht nur einfach, hey, hast du gesehen, wie schön da? Das ist so schön. Sondern sagt Jesus, danke. Tut wieder den Blick von der Schönheit, von der Schöpfung, auf ihn wegführen. Ich glaube, dann können wir wie wahrnehmen, dass nicht alles selbstverständlich ist. Dass die Schönheit, die wir haben, dass sie nicht selbstverständlich ist. Die Natur lebt und existiert nicht nur aufgrund der Energiereserve und Entwicklungsfähigkeit von sich selber, sondern es ist immer noch Gott, der dahinter steht. Warum sagen wir, Gott ist ein Gott der Schönheit? Selbst dann, wo er den Israeliten gesagt hat, ihr macht eine Stiftshütte machen. Und dann hat er den Tempel ja auch, und dann hat er genau erklärt und beschrieben, wie denn das aussehen muss. Und das war pure Schönheit in dieser Stiftshütte und in diesem Tempel. Also die Schönheit, die hat er auch für sich, wo er ja dann, wo die Israeliten dann gesagt haben, du lebst dann bei uns. Also wir wissen ja all, dass Gott ja nach wie vor überall gelebt hat, aber so, dass die Schönheit, die er ja der Welt aussen schon gemacht hat, wird er auch für sich. Er ist ein Gott von der Schönheit und von der Kreativität. Ich kann mich noch erinnern von einem Vortrag, den ich einmal gehört habe, von Johannes Hartl. Dann hat er gesagt, er sei noch jemand gewesen, wo ganz viele Leute am Strand waren und dann einen wunderschönen Sonnenuntergang. Und dann hat er gesagt, es war so schön zu schauen. Und dann haben so die Leute beobachtet zu ringelum. Und die meisten sind mit dem Handy in der Hand da geguckt. Und er hat gesagt, das ist eigentlich Wahnsinn, oder? Wir haben die Schönheit, die wir Gott anbeten können mit dem. Und man sieht es einfach nicht. Oder man nimmt es als Selbstverständlichkeit. Oder der Leandro, der mir sagt, es hat einfach viele Staubpartikel in der Luft. Darum ist es so rot. Und der Calvin hat gesagt, das war ein Reformator in Genf, diese Welt ist das Theater der Herrlichkeit Gottes. Die Welt ist nicht unsere Bühne. Und wir sind nicht die Hauptdarsteller. Die Welt ist die Bühne von Gott. Er ist der Hauptdarsteller. Vers 33 bis 35, das sind die Verse, wo jetzt wirklich das Lob noch einmal vorkommt. Das Lob für den Schöpfer soll nie aufhören. Und dann spricht er ja seine Seele an. Er sagt ja, meine Seele tun Gott anbeten. Warum müssen wir, das sehen wir ja im 100, Psalm 103 ist ja das auch so. Lobe den Herrn, meine Seele. Wieso müssen wir unsere Seele sagen, hey, tun Gott anbeten? Ich glaube einfach, weil unsere Seele wird oft gefüllt mit Negativem. Und wir sehen nur das, was negativ passiert in der Welt. Wir nehmen das wahr und schauen zwar in die Natur raus oder schauen eben das Handy an. Und das bringt unsere Seele ein bisschen durcheinander. Und darum können wir unserer Seele immer wieder sagen, hey, tu Gott anbeten. Tu ihn preisen. Sag ihm Danke. Probiert einmal das die Woche, wenn ihr jetzt vorausgeht. Probiert es. Hey, danke Jesus. Es ist so schön. Wir können uns einreihen in diesen Psalmen oder in diesen Psalmen schreiben und sagen, wir tun mit euch Gott anbeten. Und ich glaube, dass wir alle Grund haben, immer wieder total dankbar zu sein. Der Albert Frey, den wir vorher das Lied gehört haben, den wir zum Teil ja auch gekannt haben, hat auch ein Lied gesungen über den Psalm 104. Das werden wir jetzt noch hören und einfach lasst euch noch mal inspirieren für die Anbetung von Gott. Amen.
Wie groß bist du?
Wie groß bist du?